Willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Medizinische Hilfe beim Kinderkriegen. Auch das reflektiert heute den Wandel der Familie. Diese medizinische Hilfe wird lange nicht mehr nur von kinderlosen, verheirateten, heterosexuellen Paaren in Anspruch genommen. Und sie erlebte einen echten Boom im Lockdown. Darüber spreche ich jetzt mit Jasmin Passet-Wittig.
Wir sprechen über ungewollte Kinderlosigkeit und Reproduktionsmedizin. Ungewollte Kinderlosigkeit bringt mich erstmal zur Frage, Kinder zu haben, ist ja für die meisten Menschen ein ziemlich wichtiges Lebensziel. Allerdings verändert es sich ja, wie viele wir bekommen, in welchem Alter wir die bekommen, warum wir sie bekommen und natürlich auch, wie wir mit ihnen leben. Deshalb würde mich zunächst mal interessieren, an wie viele Kinder denken die Menschen in Deutschland heute, wenn man sie nach ihrem Kinderwunsch fragt?
Im Mittel wünschen sich die meisten Menschen in Deutschland nach wie vor 2 Kinder. Das ist relativ stark ausgeprägt. Etwa jeder Vierte wünscht sich sogar mehr als 2 Kinder und nur eine relativ kleine Gruppe wünschen sich gar keine Kinder. Man kann also sagen, wir haben eine relativ stark ausgeprägte 2-Kind-Norm in Deutschland. Also die ist eine gesellschaftliche verankerte Vorstellung, dass eine Familie aus Vater, Mutter und im Optimalfall 2 Kindern besteht.
Mhm. Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Kinderwunsch?
Insgesamt sind die Muster, wenn man jetzt nach Geschlecht oder auch nach anderen Merkmalen guckt, auffällig ähnlich. Es gibt schon gewisse Unterschiede. Menschen mit höherer Bildung wünschen sich häufig eher mehr als 2 Kinder, setzen das aber seltener um. Männer wünschen sich im Schnitt etwas weniger Kinder als Frauen.
Du hast es schon gesagt, eine kleine Gruppe lebt selbstbestimmt ohne Kinder, also will keine Kinder haben. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die ungewollt keine Kinder hat oder vielleicht auch weniger bekommt als erhofft. Gerade für Frauen ist es ja nun so, dass Lebensoptionen jenseits der Familie sich stark erweitert haben. Was bedeutet das denn nun, so ein unerfüllter Kinderwunsch im Verhältnis zu anderen Lebenszielen? Ist das immer noch eine so große Belastung, wie man sich das vielleicht ausmalt?
Ja, auf jeden Fall. Und das gilt, wie du es auch richtig angedeutet hast, sowohl für Kinderlose als auch für Personen, die schon Kinder haben. Da geht es dann eher darum, dass die Wunschkinderzahl nicht realisiert werden kann. Aber auch das ist sehr belastend für die Betroffenen. Und gerade die Eltern ist eine Gruppe, die häufig vergessen wird oder vernachlässigt wird, könnte man sagen. Also wie du sagst, es steht hier ein zentrales Lebensziel in Frage, wenn es Probleme gibt bei der Umsetzung von einem Kinderwunsch. Und es ist so, dass die Paare, ja, die trauern, die sind teilweise verzweifelt, natürlich auch irgendwie geschockt, weil man rechnet ja nicht damit, dass es hier zu Problemen kommt. Zumindest ist das häufig immer noch so. Unsere Untersuchungen zeigen, dass es da schon ein erhöhtes Stressniveau, Belastungsniveau gibt und auch eine geringere Lebenszufriedenheit also bei denjenigen, die davon betroffen sind. Und das ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern so. Ich würde tatsächlich auch Geschlechterunterschiede gar nicht so stark betonen. Also tendenziell findet man, dass Frauen etwas stärker belastet sind als Männer. Aber es gibt da teilweise auch Kritik an den Erhebungsmethoden, dass es da vielleicht einen gewissen Geschlechterbias gibt oder dass aufgrund von sozialer Erwünschtheit Männer eher sich schwer tun, Belastungen zuzugeben, psychische Belastung. Also sowohl Frauen als auch Männer leiden unter einem unerfüllten Kinderwunsch.
Mit einem unerfüllten Kinderwunsch kann man sich an ein Kinderwunschzentrum, so heißen die, wenden. In Deutschland, habe ich gelesen, gibt es rund 130 davon. In Kinderwunschzentren wird also medizinische Hilfe angeboten. Ist denn unerfüllter Kinderwunsch tatsächlich vor allem eine medizinische Frage? Also welche Gründe sind denn die wichtigsten, dass Menschen keine Kinder bekommen können?
Ja, also hinter einem unerfüllten Kinderwunsch stehen in der Regel schon biologische Ursachen. Da ist zum einen, dass das Risiko von Fertilitätsproblemen steigt mit dem Alter der Frau und auch des Mannes, aber bei Frauen ist es eben offensichtlicher, weil die Eizellreserve halt eben begrenzt ist und Frauen halt irgendwann keine Kinder mehr bekommen können. Und bei Männern ist das eher, also Männer können ja auch in hohem Alter noch Kinder bekommen. Bei Frauen nimmt eben halt die Eizellreserve und auch deren Qualität ab, hormonelle Ursachen, auch also Schilddrüsenerkrankungen, Endometriose, um nur ein paar Sachen zu nennen. Bei Männern ist es die Spermienqualität und die Zahl sind häufiger ein Thema. Lebensstil hat einen Einfluss. Also soweit so zu den biologischen Faktoren. Aber man muss auch sagen, dass natürlich die Reproduktionsmedizin heute nicht mehr nur bei biologischen Fertilitätsproblemen angewendet wird. Man spricht da manchmal auch von sozialer Infertilität, zum Beispiel wenn eben gleichgeschlechtliche Paare einen Kinderwunsch haben oder Singles. Auch diese Personen können sich an die Reproduktionsmedizin wenden. Es ist also eben keine rein medizinische Frage mehr.
Reproduktionsmedizin ist also die Medizin, die hinter diesen Kinderwunschzentren dann steht. Kannst du noch mal kurz umreißen, was diese Reproduktionsmedizin umfasst? Ist das auch schon ein normales Beratungsgespräch bei einer Gynäkologin?
Ja, das ist, würde ich sagen, so der Startpunkt. Man kann sich das halt in so einem Stufenprozess im Prinzip vorstellen. Also klar, es fängt mit einer Beratung, mit einer Diagnostik an. Das sind Sachen, die auch Frauenärzte und zum Beispiel Urologen auch noch häufig machen und gut machen können. Und wenn diese Ärzte dann eben nicht mehr weiterhelfen können und dann gibt es eine Überweisung an ein Kinderwunschzentrum oder die Personen wenden sich dann an ein Kinderwunschzentrum. Und dort werden dann eben reproduktionsmedizinische Verfahren angewendet, die helfen können, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Die wichtigsten, von denen vielleicht die meisten auch schon gehört haben, ist die In-vitro-Fertilisation und ICSI, das, was man so gemeinhin als künstliche Befruchtung versteht. Was heißt, dass da eben Eizelle und Sperma außerhalb des Körpers, also quasi in vitro, im Reagenzglas sozusagen, zusammengeführt werden und die befruchteten Eizellen werden dann bei der Frau eingesetzt. Das ist, was dabei passiert. Und dann gibt es natürlich noch weitere Behandlungen, wie die Hormonbehandlung, die unabhängig, aber auch eben häufig begleitend zu anderen Behandlungen durchgeführt wird, zum Beispiel um die Eizellproduktion anzuregen. Und dann gibt es noch Inseminationen. Teilweise werden auch Operationen von Reproduktionsmedizinern durchgeführt, bei Endometriose zum Beispiel. Um die Übersicht der Verfahren noch zu vervollständigen, gibt es halt noch die Leihmutterschaft, die ist in Deutschland allerdings nicht.
Das hat sich ja in der Reproduktionsmedizin seit den 1980er Jahren, als die so entstanden ist, auch sehr, sehr viel getan, aber auch in der Nutzung natürlich. Du hast es ja schon gesagt, auch alleinstehende Frauen und Männer oder gleichgeschlechtliche Paare können sich an Reproduktionsmedizin wenden. Wie sieht es denn jetzt so aktuell aus? Wie viele Kinder entstehen mit Hilfe von medizinischer Assistenz im weitesten Sinne?
Ja, es sind so knapp 3% aller Geburten, die mittels Reproduktionsmedizin entstehen.
Und wie hat sich das jetzt entwickelt? Also waren es ursprünglich tatsächlich eher verheiratete Paare, denen das dann ja auch über Kassen ersetzt wurde, und ist es heute auch so ein ausgedehnter Nutzerkreis oder wie sieht das aus?
Also ich würde sagen, in Deutschland sind es immer noch vor allem Paare, also heterosexuelle Paare, die sich an die Reproduktionsmedizin wenden. Das liegt einfach daran, dass diese Gruppe auch am ehesten die Kosten erstattet bekommt. Oder zumindest einen Teil davon. Wir haben tatsächlich vor kurzem den Forschungsstand dazu zusammengefasst, wer sich eigentlich an die Reproduktionsmedizin wendet. Da gibt es viele methodische Probleme und Forschungslücken, aber was man so festhalten kann, also das bezieht sich da, also der Forschungsstand, der bezog sich jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf andere europäische Länder oder die USA, aber da gibt es viele Ähnlichkeiten. Was man sagen kann, ist, dass im Schnitt nur etwa die Hälfte aller Personen mit Fertilitätsproblemen medizinische Hilfe sucht und es ist dann quasi nur eine relativ kleine Gruppe ist, die dann sich an die Reproduktionsmedizin wendet. Und das sind etwas häufiger Kinderlose, die Hilfe suchen. Die sind eher älter, also in Deutschland bei den Kinderwunschbehandlungen liegt das Durchschnittsalter bei über 35 Jahren. Die sind tatsächlich, wie du gesagt hast, eher verheiratet und die sind, weil mit den Kinderwunschbehandlungen auch eben durchaus hohe Kosten verbunden sein können, auch eher finanziell besser gestellt.
Jetzt haben also Kinderwunschbehandlungen mit den Jahren immer mehr Verbreitung gefunden, aber vor allem jetzt im Lockdown scheint es einen richtigen Boom gegeben zu haben. Du kennst die Zahlen dazu.
Ja, also das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Anfang letzten Jahres waren einige Kinderwunschzentren, also mit dem Beginn der ersten Welle, waren dann einige Kinderwunschzentren zu und durften dann unter Auflagen wieder aufmachen. Und dann sind die Behandlungszahlen für den Rest des Jahres hochgegangen. Und aus den Auswertungen des deutschen IVF-Registers kann man entnehmen, dass es insgesamt ein Plus von über 9% in den Behandlungszahlen gab. Und ja, zu den Gründen für diesen Anstieg gibt es verschiedene Thesen. Ich denke, dass die verfügbare Zeit oder sagen wir die höhere zeitliche Flexibilität da eine wichtige Rolle gespielt hat, weil diese Behandlungen sind natürlich auch aufwendig, häufigere Arztbesuche. Das lässt sich aus dem Homeoffice vielleicht besser organisieren, als wenn man im Büro ist oder ins Büro muss. Dann hat möglicherweise auch die Lockdown-Situation auch dazu beigetragen, dass so dieses Nest-Building oder der Wunsch, also dass man halt eben als Paar enger zusammen ist oder die Zeit vielleicht als passend wahrgenommen wurde und halt eben dann der Wunsch in den Vordergrund stärker gerückt ist. Und ein zusätzlicher Aspekt ist vielleicht auch, dass das durch in bestimmten sozialen Gruppen, die nicht so stark ökonomisch betroffen waren, durch ausgefallene Urlaube oder durch weniger Ausgaben für Freizeit etc. vielleicht auch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung standen.
Jetzt würde ich ganz gerne noch mal auf eine Frage eingehen. Reproduktionsmedizin ist ja ein Beitrag dazu, insgesamt diese Familiengründung noch stärker zu planen, weil auch das Versprechen dahinter steht, dass man das biologische Zeitfenster ausdehnen kann, als Frau jedenfalls, um in das Zeitfenster, in dem man überhaupt Kinder bekommen kann. Und eine Variante davon, über die man verschiedentlich auch lesen kann, ist, dass man eigene Keimzellen einfriert, also Eizellen einfriert, in jungen Jahren, wenn die biologische Qualität besser ist oder optimal ist, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Das kann man auch mit männlichen Keimzellen machen und das kommt ursprünglich auch aus der Behandlung von Krebspatientinnen, soweit ich weiß. Vielleicht ist das eben so, dass man zu diesem Zeitpunkt, zu dem man sich die Keimzellen entnehmen lässt, keinen passenden Partner hat oder noch in der Ausbildung ist oder reisen möchte oder im Job ausgelastet ist, also so ein Leben führt, das der Person dann als nicht ja, so förderlich für eine Familiengründung erscheint. Und da werden in dem Zusammenhang explizit ja auch Single- und Karrierefrauen genannt, die das in Anspruch nehmen. Ist das denn ein Klischee oder stimmt das? Ist eine Frage. Und wie verbreitet und erfolgreich ist denn dieses Social Freezing?
Ja, also Social Freezing ist eine relativ neue Methode. Insofern also wissen wir noch gar nicht so ganz genau, wer das nutzt, aber es ist auf jeden Fall eher an Frauen gerichtet, die zum einen ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, also sicherstellen wollen, dass sie auch später ihren Kinderwunsch noch realisieren können, dass vielleicht die Partnersituation nicht so ist, wie man sich vorstellt, oder man erst sich noch beruflich entwickeln möchte. Das spielt in so eine Entscheidung sicherlich rein. Vom aktuellen Standpunkt aus muss man aber sagen, dass da möglicherweise ein Versprechen gemacht wird, was sich eben nicht immer halten lässt. Denn nicht nur bei der Fertilität ist es so, dass die mit dem Alter der Frau abnimmt, auch die Erfolgsaussichten von einer Kinderwunschbehandlung sinken mit dem Alter der Frau. Das heißt, das Risiko, dass sich der Kinderwunsch trotz Social Freezing nicht realisieren lässt, der ist durchaus da. Diese Behandlung selbst dann auch psychisch und körperlich belastend. Also nicht nur ein unerfüllter Kinderwunsch ist belastend, sondern wir wissen mittlerweile, dass halt auch diese Behandlung neben den körperlichen Sachen halt eben auch psychisch belastend sind. Das Warten, der Druck, die körperlichen Nebenwirkungen, eine Eizellentnahme ist eine Operation, die wird unter Narkose durchgeführt. Das ist auch immer ein gewisses Risiko. All diese Aspekte muss man halt eben auch sehen. Und ich denke, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, mittel Reproduktionsmedizin, gerade auch mittel Social Freezing später noch seine Familienwünsche realisieren zu können. Insofern würde ich das nicht empfehlen.
Ja.
Also sich darauf zu verlassen. Ne? Ja. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, aber sie ist nicht ganz unproblematisch.
Ja. Ja, technische Lösungen sind Teil der Familiengründung geworden, wie auch der Verhütung, keine Frage. Und dahinter stehen aber ja auch große soziale und gesellschaftliche Probleme oder Fragen, die sowas vielleicht jetzt in dem Fall von Social Freezing überhaupt erst wieder in den Vordergrund rücken. Wie siehst du das? Also es gibt ja also die Chance, ein Leben mit Kind auf mit einem Leben mit hohen beruflichen Anforderungen zu vereinbaren, zum Beispiel, oder auch wenn man einen ungünstigen Partnermarkt vorfindet in manchen Gegenden durch Abwanderung, ist das ja durchaus der Fall. Das sind ja so Probleme, die man individuell nicht lösen kann, aber technisch kann man durchaus etwas machen. Aber wie siehst du gesellschaftlich dieses Dilemma zwischen der individuellen technischen Lösung und ganz anderen gelagerten großen Problemen, die vielleicht dahinter stehen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich denke, so ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass man die gesellschaftlichen Veränderungen in der Familienbildung und auch also eben diesen medizinischen Fortschritt hin kaum unabhängig voneinander denken kann. Also das gehört irgendwie zusammen und bedingt sich und verstärkt sich vielleicht irgendwo gegenseitig. Natürlich gibt es immer noch nach wie vor Vereinbarkeitsprobleme. Ich meine, die Leute haben ja gute Gründe, dass sie den Kinderwunsch aufschieben. Und das ist ja ein Phänomen, was wir seit langem beobachten. Eben, also, dass man sich im Beruf erst etablieren will, dass man Nachteile befürchtet, gerade als Frau, dass es sich nicht gut vereinbaren lässt. Aber halt eben auch, ja, lange Ausbildungszeiten und prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das sind jetzt natürlich eine ganze Reihe an Themen, die ich da jetzt andeute. Und natürlich ist es wichtig, diese strukturellen Themen anzugehen. Und die Reproduktionsmedizin, die ist sozusagen eine Notlösung oder ein Hilfsmittel für akut Betroffene. Aber diese gesellschaftlichen Problemstellungen, die kann es nicht lösen. Ein Stück weit wird dann natürlich dann individualisiert. Aber die Kosten und die Probleme von diesen Behandlungen habe ich ja auch schon angesprochen. Aber was man natürlich also halt eben neben dem Angehen von diesen strukturellen Themen eben noch machen kann, ist informieren und vielleicht auch aufklären, dafür sorgen, dass nicht nur das Vermeiden von Schwangerschaften bei Jugendlichen thematisiert wird, sondern dass halt eben auch die Grenzen der Fertilität angesprochen werden und auch die Chancen und Risiken von Reproduktionsmedizin, dass man da so eine Möglichkeit bekommt, auch einzuschätzen, inwieweit einem das helfen kann oder auch nicht.
Dann interessiert mich nochmal abschließend die Frage, wir haben jetzt über ungewollte Kinderlosigkeit gesprochen, aber ein Leben ohne Kinder, wir hatten es eingangs, ist ja eine normale Option der Lebensgestaltung. Verändert sich denn in den sozialen Erwartungen an junge Menschen jetzt etwas dadurch, dass solche Technologien breiter zur Verfügung stehen, breiter nutzbar sind? Oder vielleicht erhöht es auch sogar den Druck auf ungewollt Kinderlose, sich dann zu rechtfertigen? Was kann man dazu sagen?
Die Evidenz, die ich dazu habe, ist eher anekdotisch. Selbst so, also viel Forschung gibt es dazu noch nicht. Aber man hört schon auch immer wieder, dass die Frage, ja, aber so habt ihr es denn probiert oder wart ihr mal beim Arzt oder so? Also dass halt die Toleranz von Kinderlosigkeit oder davon zu sagen, ja, wir haben nicht alle Möglichkeiten genutzt, ja, dass es da halt ein gewisser Druck wahrgenommen wird und die Leute sich auch selber vielleicht da Druck machen. Weil es ja schwieriger ist, diesen Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, so, das ist jetzt okay, so wie es ist und ich nehme das jetzt hin und ich kann damit auch gut leben. Mhm. Also dazu gibt es schon Forschung halt eben auch, dass es halt schwierig ist, eine Kinderwunschbehandlung zu beenden, obwohl es eben belastend ist und die Kosten halt steigen. Die Leute nehmen dafür dann eben auch Kredite auf und so. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir als Sozialforscher sagen müssen oder uns damit beschäftigen müssen, also wie man Menschen da halt eben unterstützen kann, sie in ihren Bewältigungsstrategien mit der Thematik unterstützen kann und eine Akzeptanz halt eben auch schafft, sowohl für Reproduktionsmedizin als halt eben auch für diese individuelle Entscheidung, die nicht zu nutzen.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss!